Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Waste Management, Phoenix Open und die Maybank Championship in Malaysia. Unsere Themen heute und neben mir, neben Malte Asmus mit am Mikrofon heute, unser lieber Kollege Tobias Hennig von golfpost.de. Hallo Tobi.
Guten Morgen.
Dann lass uns gleich in Scottsdale anfangen. Spannung bis zum Schluss bei der Waste Management Phoenix Open. Und wieder musste ein Turnier auf der PGA Tour in dieser Saison im Playoff entschieden werden. Das hatten wir in den letzten Wochen ja schon immer erlebt. Also packende Schlussrunde in Scottsdale. Und Gary Woodland und Chaz Revie am Ende im Stechen. Die spielten den Sieger aus. Und Gary Woodland, der war es, der am Ende emotional seinen dritten PGA Tour Titel feiern konnte. Fast 5 Jahre lang hatte er darauf warten müssen. Zudem abseits des Platzes ein extrem trauriges Jahr 2017 erlebt. Woodland und seine Frau bekamen Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen kam aber tot zur Welt und welchen Schmerz das verursacht, das kann sicherlich jeder nachvollziehen. Und Matt Kuchar sagte auch angesichts dieser Schlag- oder Schicksalsschläge nach dem Turnier und nach der Siegerehrung, Gary Woodland war einfach dran mit dem Turniersieg. Tobi, wie siehst du es? Er war eigentlich der richtige Sieger angesichts dieser Geschichte.
Ja, allerdings, ich habe gerade tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Gänsehaut nochmal bekommen, als du es erzählt hast. Hatte die Geschichte gar nicht mehr so präsent. Ja, ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob man sowas Genugtuung nennen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde er jeden Turniersieg auf der ganzen Welt für das Leben seines Kindes da wieder eintauschen wollen. Aber ist natürlich schön, wenn Gary Woodland da zumindest sportlich irgendwie einen Erfolg zu feiern hat und sich auf der Schiene keine Sorgen machen muss. Ich kann nicht einschätzen, ob sowas hilft bei der Verarbeitung von so privaten Schicksalsschlägen. Es ist vielleicht einfach mal ein Tag, an dem er sich mal wieder freuen konnte. Ich weiß nicht, wie gut ihm das vorher gelungen ist und auch seiner Familie.
Er hat selber gesagt, das war unheimlich schwierig und das ist jetzt natürlich die Situation, wo er dann auch letztlich unter das Jahr 2017 so einen Schlussstrich ziehen kann. Er hat gesagt, ich konnte es kaum erwarten, dass 2018 endlich wieder losgeht und damit letztlich auch so einen Neuanfang gestartet ist. Und zumindest sportlich hat er diesen Neuanfang ja jetzt geschafft. Erster Turniersieg auch seit 5 Jahren, wenn wir uns mal aufs Sportliche beziehen.
Ja gut, das ist tatsächlich bei der Leistungsdichte auf der PGA Tour gar nicht mal so ungewöhnlich, ne, dass da hin und wieder mal lange Zeit zwischen den Siegen liegt. Ich erinnere mich an Pat Perez, der hat auch ewig gebraucht, um mal wieder zu gewinnen und dann hat er aber gleich richtig mit dem großen Löffel hingelangt, mit der großen Kelle abgeschöpft und super super Story, toll für Gary Woodland. Ich meine, das war ja auch ein tolles Finish. Mit 3 Birdies auf den letzten 4 Löchern, Chaz Revie mit zwei Birdies hinten raus noch und dass er das Ding dann im Playoff holt. Ja, einfach eine tolle Geschichte. Da kann man froh sein, dass es Sport gibt.
Sie sind von hinten gekommen, haben das Feld letztlich aufgerollt. Woodland am Ende 7 Schläge oder 7 Plätze gut gemacht und dann den ersten Platz geholt. Chaz Revie, der war nach 54 Loch so der Co-Leader gewesen. Am Ende mit seiner 66 hat es dann nicht ganz gereicht. Gary Woodland eine 64 gespielt, beide im Playoff und da hat es das erste Extra-Loch dann gebracht. Man muss ja sagen, Tobi, schon wieder ein Playoff. Du hast die Leistungsdichte auf der PGA Tour angesprochen. Auch das ein Grund dafür, dass es offensichtlich seit Wochen nur Playoffs gibt.
Ja, das kann gut sein. Das ist unglaublich. Wie ein großer Fußballer hat mal gesagt, die Breite an der Spitze ist enger geworden, war der Satz. Genau. Es ist schon ein bisschen verrückt. Es gibt so viele Leute, die Turniere gewinnen können und scheinbar ist es dann die logische Folge, dass es immer wieder Playoffs gibt. Ich glaube, das wird nicht das letzte gewesen sein, was wir dieses Jahr gesehen haben. Dieses Frontrunner-Ding, dass einer irgendwie mit 3, 4, 5 Schlägen Vorsprung die ganze Woche vorne wegrennt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich immer seltener. Die Jungs sind alle so heiß und vor allem alle so gut. Das wird, wie gesagt, nicht das letzte Playoff gewesen sein.
Dann lassen wir uns doch mal kurz von Gary Woodland erzählen, wie er denn seinen Schlusstag erlebt hat und was vor allen Dingen für ihn gut lief. Gary Woodland im Gespräch mit der PGA Tour.
I put a lot of work in this offseason. I mean, obviously I knew what's been going on with the last couple of years. Short game needed some adjustment. I spent some time with Pete Cowan. He really got me to where I have confidence in my short game, and then that allows me to be more aggressive and let Butch and I do what we do and play aggressive off the tee, play aggressive with the irons and attack from there. It's been a good day.
Short Game und Aggressivität, sein Schlüssel zum Sieg auf den Plätzen oder auf dem Platz im TPC Scottsdale. Ja, ist ja eine der Voraussetzungen natürlich auch, die Fairways zu treffen. Wenn man die aber nicht trifft, dann ist ein gutes kurzes Spiel natürlich sehr von Vorteil.
Das würde ich so unterschreiben, tatsächlich, ja. Ist es natürlich eigentlich fast jede Woche so, dass die Jungs hauptsächlich dann doch im kurzen Spiel über Sieg oder nur eine gute Platzierung entscheiden. Die Fairways zu treffen, ohne das gewinnst du, glaube ich, kein PGA-Tour-Turnier mehr heutzutage. Das ist in meinen Augen schon, wird immer wichtiger. Ich meine, man hat es gesehen, als Jordan Spieth vor 2 Jahren so dominiert hat. Der hat unfassbar geputtet, unglaublich gut im kurzen Spiel. Und wenn man auf Leute wie Phil Mickelson oder so schaut, was fehlt ihm? Ihm fehlt schlicht und einfach die Quote auf den Fairways. Oder nehmen wir Tiger jetzt bei seinem Comeback auf die reguläre Tour. Was hatte er? Ich glaube, über 4 Tage eine Trefferquote von Fairways von 30%. Mhm. Und das auch nur, weil er am ersten Tag die Hälfte der Fairways getroffen hat. Tag 2, 3 und 4 so in den 20% Fairway-Trefferquote. Das ist natürlich komplett grottig. Und man muss sich bei solchen Jungen, wenn die dann trotzdem noch irgendwie in den Top 15, Top 20 finishen, muss man sich einfach mal vorstellen, wenn die Fairways getroffen hätten, was dann passiert. Das ist der absolute Schlüssel auf der PGA-Tour, wie auch auf der European-Tour, die Fairway-Trefferquote da hochzuhalten und dann kommt es am Ende aufs kurze Spiel an.
Und die Trefferquote oder die Driving Accuracy bei Gary Woodland in der Schlussrunde bei 50% gerade mal, und das zeigt dann, wie wichtig eben dieses kurze Spiel war, aber insgesamt eigentlich Woodland ein wirklich guter Driver, ja auch ein sehr athletischer Typ, wenn man das auch mal mit so dem Rest der PGA-Tour vergleicht, die Athletik, auch bei Rory McIlroy oder anderen, wird immer wichtiger.
Ja, das ist allerdings jetzt auch nichts Neues mehr, wenn man sich die Jungs anguckt, wer da seit ein paar Jahren an der Spitze der Weltrangliste steht. Die Zeit ist einfach vorbei, dass das so paar, ich sag das mal so salopp, Moppelchen da irgendwie rumlaufen, von wegen, das wären alte Männer, die zwischen den Golfschlägen spazieren gehen und so weiter. Ich sag das immer gerne, auch wenn ich privat mal irgendwem auf den Keks gehe mit Golf und so weiter, und dann kommt das immer wieder, dass das ja alles überhaupt nicht so anstrengend sei und das alles total easy und so weiter, dann sage ich immer nur, google mal bitte die ersten 5 der Weltrangliste und schau sie dir einfach mal an, was das für Viecher geworden sind mittlerweile. Das ist unglaublich. Also mittlerweile kein Geheimnis mehr. Die Jungs stemmen seit Jahren alle Gewichte. Da gibt's ein paar Typen. Ich könnte mir zum Beispiel Dustin Johnson hätte ich mir auch gestern gut im Super Bowl vorstellen können. Mhm. Als Läufer, als Tightend oder irgendwie sowas, als Passempfänger. Das sind schon richtige Athleten geworden mittlerweile. Und man sieht's ja auch an den durchschnittlichen Drive-Längen. Das ist unfassbar, was die da mittlerweile rausknüppeln. Und definitiv Athletik schon seit ein paar Jahren absolut mega wichtig. Und wie gesagt, wenn man sich die Jungs oben in der Weltrangliste anguckt, also wenn du oben mitspielen willst, es geht gar nicht mehr anders. Also das wird glaube ich immer seltener werden, dass Leute wie, weiß ich nicht, wie so ein Jimenez oder so, du kannst schon noch ein bisschen was durch Erfahrung wettmachen und so weiter, aber Athletik ist heute einfach, es gehört zur Grundausstattung.
Gary Woodland, auch einer, der in der Highschool sehr viel anderen Sport noch gemacht hat, guter Basketballer übrigens auch ist, also der hätte auch in anderen Sportarten durchaus reüssieren können. Jetzt hat er es mal wieder geschafft auf der PGA-Tour, 3. Titel in seiner bisherigen Karriere. Einer, der ja gerade in Phoenix immer wieder vorne mit dabei ist, zumindest bis zu 54 Löchern, manchmal auch bis zum Ende. Ricky Fowler, der war in diesem Jahr auch wieder in Contention. Nach 54 Löchern vorne gewesen. Aber wie 2010, als er Zweiter hinter Hunter Mahon war, und 2016, als er im Playoff gegen Hideki Matsuyama verloren hat, ging er diesmal wieder leer aus, wurde aber auch nicht Zweiter, sondern am Ende geteilter 11., weil er auf der Schlussrunde nämlich eine 73 spielte und damit sein Ergebnis von den Vortagen ganz schön wieder in die falsche Richtung drehte Ricky Fowler mit seinem Statement im Interview mit dem Golf Channel, warum es denn auf der Schlussrunde nicht klappte. Und da hat er einen Schläger ausfindig gemacht, der sonst eigentlich zu seinen Stärken gehört, nämlich der Putter.
I just couldn't buy a putt. That's one of the best clubs in my bag. I felt like I hit a lot of good putts. So it was a little disappointing to not see really anything go in on the back nine. I think that was kind of the biggest letdown. That's typically a club I can lean on. I know I'm a good putter. I've putted well all week, and we just kept hitting good putts, and it just either they were misreads or they were doing something funky, or maybe the hole was moving, but they didn't want to go in.
Ja, entweder waren es schlecht gelesene Putts oder das Loch hat sich bewegt. Tobi, was war es aus deiner Sicht? Warum hat ihn auf der Back 9 plötzlich der Putter im Stich gelassen und warum hat er vor allen Dingen an der 15, 16 und 17 jeweils ein Bogey gespielt und das in die komplett falsche Richtung gehen lassen?
Mich wundert es ehrlich gesagt auch. Ich hätte jetzt definitiv nicht den Putter genannt, wenn es darum geht, warum er jetzt den Finaltag da so verhauen hat. Weil sowohl an der 15 als auch an der 17 am Sonntag hat er sich die Bogies mit dem Driver eingehandelt. Denn beide Male hat er links raus ins Wasser gehauen. Gut, ich meine, die Messe war für ihn eigentlich gelesen, als der Abschlag an der 15 viel zu weit links war und Carey ins Wasser ging. Da ja, ist mir ein bisschen gut, vielleicht klar, hätte er vorher irgendwie Birdie spielen können, wenn der Putter heißer gewesen wäre, aber ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie den Driver an 15 und 17, an der 16 dazwischen war auch noch ein Bogey an ein paar 3, da war der Abschlag auch nicht so doll, links kurz. Wenn er denn jetzt gut, man muss es natürlich dann auch über 4 Turniertage sehen, dann kann es schon der Putter gewesen sein, aber jetzt die Entscheidung ist sozusagen mit 3 schwachen Abschlägen auf den letzten 4 Löchern gefallen.
Mhm. Dann bringt man sich natürlich auch zum Putten in eine ziemlich bescheidene Situation. Wenn wir mal bei Fowler auf die Gesamtstatistik gucken, 54 Lochführungen hatte er in seiner Karriere bisher 6. Er hat es erst einmal geschafft, die dann auch in einen Sieg umzumünzen. Warum hat er keine Finisher-Qualitäten? Der hat sonst eigentlich alles, wenn es denn gut läuft, um so ein Turnier zu gewinnen, aber nicht, wenn er in Führung liegt.
Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es ihm einfach nicht so sehr. Da hat es ja schon andere Fälle gegeben. Man denke nur an Dustin Johnson. Er hat das irgendwann in den Griff bekommen. Man kann Ricky Fowler nur wünschen, dass es bei ihm dann auch irgendwann mal Klick macht und manchmal reicht er dann tatsächlich auch so eine Führung einmal bei so einem wichtigen Turnier, das einfach mal nach Hause zu bringen und dann weißt du, wie es geht, dann kannst du dich daran immer wieder erinnern. Bei Ricky Fowler scheint das noch zu fehlen. Irgendwie muss ich da vielleicht noch die Sicherheit geben, dass er auch in Führung liegend einfach das Ding nach Hause bringt, aber das ist anscheinend für ihn gar nicht mehr so einfach.
Ist da aus deiner Sicht extra vielleicht noch Training mit Psychologen notwendig, um dann vielleicht auch mal besser zu fokussieren in so einer Schlussrunde?
Könnte natürlich sein, ne? Wobei ich dir tatsächlich auch nicht sagen kann, was er da jetzt unter Umständen vielleicht schon unternimmt. Das ist schwierig von außen zu beurteilen, wenn man da nicht genau einen Einblick hat, was er jetzt schon tut irgendwie in der Form. Im Grunde genommen ist er ein mega entspannter Typ, auf jeden Fall. Ist absoluter Publikumsliebling und dabei ja trotzdem verhält sich echt gentlemanlike und weiß trotzdem auch, wie man Spaß hat, wenn man jedes Jahr diese Spring Break Geschichten sieht und so. Ist eigentlich ein entspannter Typ. Macht er jetzt nicht irgendwie so einen nervösen Eindruck, ist eigentlich echt aufgeräumt. Ja, vielleicht wäre das mal eine Idee, Mentalcoach zu Rate zu ziehen, falls er das nicht schon macht. Aber ich glaube, das Einfachste wäre einfach mal so eine 54-Loch-Führung einfach mal echt mit Arschbacken zusammenkneifen, einfach mal nach Hause bringen, mit 3 Schlägen Vorsprung so ein Ding gewinnen und dann wird es wohl in Zukunft besser funktionieren. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste.
Und das am besten vielleicht noch beim Major, denn das ist ja das, was ihm auch noch fehlt in seiner Karriere, dieser ganz, ganz große Titel, auch wenn er The Players das 5. Major ja mal gewonnen hat.
Ja, genau. Ich weiß, war das vor, ich glaube, das war die Saison 2015, wo er bei allen 4 Majors in den Top 5 war. Ja. Also ein unfassbares Jahr.
Aber mit dem ganz großen Wurf hat es noch nicht geklappt. Wir sehen es ja immer wieder. Ich meine, die letzten Jahre haben sie es bewiesen. Nehmen wir Henrik Stenson, nehmen wir Sergio Garcia. Manche von den Jungs müssen halt einfach unfassbar lange warten, dass es einmal klappt im Leben. Bei anderen hat es noch gar nicht geklappt. Irgendwie Lee Westwood zum Beispiel. Ja, es gibt bei Ricky Fowler echt keinen Grund, dass er nicht irgendwann einen Major gewinnt. Aber tja, da hat es schon so viele gegeben.
Gab ja auch noch einige andere, die auf der Schlussrunde dann plötzlich Probleme gekriegt haben. Bo Hosler zum Beispiel, der ist von am Ende auf den 17. Platz noch abgerutscht, 9 Plätze nach unten. Das ist einer von denen, die ja da auch so ein bisschen Tribut zollen mussten. Xander Schauffele, der hat auch 12 Plätze auf der Schlussrunde verloren, weil er eine 72 nur gespielt hat. Am Ende Phil Mickelson konnte sich mit seiner 69 auch nicht mehr verbessern, blieb dann am Ende auch auf dem geteilten 5. Platz liegen, hatte sich natürlich in Scottsdale ein bisschen was ausgerechnet, zumal es ja bei ihm auch von ja Donnerstag bis Samstag bergauf gegen 70, 65, 66, dann kam eine 69, nicht schlecht, aber eben reichte nicht aus, um da an der Spitze mitzuhalten. Und über einen müssen wir noch sprechen, weil du vorhin sagtest, Ricky Fowler ist eigentlich ein sehr entspannter Typ. John Rahm eigentlich auch, es sei denn, es läuft irgendwas nicht so, wie er will, dann wird er auf dem Platz auch mal richtig wütend, schmeißt mit seinem Schläger. Wir haben es auf der Schlussrunde des Tourfinals der European Tour im letzten Jahr gesehen. Da schaltete ich den Fernseher ein, sah einen schimpfenden Rahm und dachte, jetzt ist der völlig abgerutscht. Dabei lag er in Führung. Aber es lief nur einfach nicht so, wie er es gerne gehabt hätte. Klagen auf sehr hohem Niveau. Gestern auf der Schlussrunde mit seiner 72 hat er sich durch seinen Schimpfen aber ein bisschen rausgebracht. Am Ende auf den geteilten 11. abgerutscht.
Ja, der Typ ist echt ein Heißsporn. Ich meine, er ist halt auch noch brutal jung und man kennt das auch von anderen Sportlern, Sportarten. Wenn wir an Roger Federer zum Beispiel denken, was der mit Anfang 20 für ein Wüterich auf dem Tennisplatz war, sich irgendwann dann aber doch in den Griff bekommen hat, fokussiert hat. Es gibt halt ganz unterschiedliche Typen, ne? Bei dem einen muss es raus, bei dem anderen wird Frust dann eher zum Fokus. Für den nächsten ist es gar nicht gut, sich dann irgendwie das drin zu behalten, weil sich das dann nur anstaut und du dann eben den Fokus verlierst. Gibt's halt ganz unterschiedliche Typen. Ich denke, das ist auch gut so, weil natürlich, okay, jetzt kann man das natürlich auch wieder und Etikette und Schläger werfen geht gar nicht und so weiter. Aber so ein bisschen Show darf es natürlich auch immer mal sein. Und ich sag mal so, wenn sich das in Grenzen hält. Finde ich das manchmal ganz, ganz unterhaltsam, wenn die Jungs da mit sich selber irgendwie mal so ein bisschen ins Gericht gehen.
Eine Platzierung müssen wir natürlich auch noch nennen. Alex Shaker, der musste leider zurückziehen, krankheitsbedingt. Die erste Runde hatte er mit einer 74 gespielt, zur zweiten konnte er dann gar nicht mehr antreten. Hast du irgendwas gehört, Tobi? Habt ihr von Golfpost irgendeine Information, was Alex genau hatte?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte dir dieselbe Frage jetzt gleich gestellt. Ich meine, er hatte ja schon regelmäßig Probleme mit Rücken und Nacken. Dazu noch seine Grasallergie. Vielleicht war es eine der beiden Sachen, aber ich kann dir tatsächlich auch den genauen Grund nicht sagen. Hideki Matsuyama auch zurückgezogen. Ich weiß bei beiden tatsächlich nicht, was los war.
Bei Matsuyama kann ich dir sagen, was er hatte. Der hatte Schmerzen im Handgelenk und auch im Daumen. Also das hat ihn dann doch so behindert, dass er eben dann auch zurückziehen musste, zur zweiten Runde gar nicht antreten musste. Der Mann, der ja die beiden Vorjahre bei der Phoenix Open jeweils gewonnen hatte, also eigentlich den Hattrick angepeilt hatte, mit einer 69 nach der ersten Runde auch ganz gut im Rennen, da lag aber dann eben diese Verletzung und damit war der Traum aus. Wir müssen gleich hier noch bei nurgolf auf meinsportradio.de die Phoenix Open betreffend über dieses Partyloch, über die 16 sprechen. Ist ja ein sehr, sehr schillerndes Loch und bei diesem Turnier ja absolut im Fokus des Interesses, aber nicht von allen Spielern unbedingt geliebt. Und darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Tobias Hennig von golfpost.de und wir sind noch bei der Nachbesprechung der Waste Management Phoenix Open. Kümmern uns jetzt nochmal um dieses 16. Loch, dieses Par 3, was umsäumt ist von Tribünen, Stadionatmosphäre an diesem Kurs und Stadionatmosphäre, auch wenn man die Stimmung auf den Rängen sich anschaut, über 20.000 Leute säumen dort diesen Kurs und dieses Loch und die machen richtig Stimmung, weil sie natürlich auch den ganzen Tag in praller Sonne Alkohol genießen und das kommt zumindest in den Auswirkungen nicht bei allen Spielern so gut an, weil durch den Alkohol ausgelöst natürlich nicht nur Anfeuerungsrufe dann auf den Platz schallen, sondern auch die ein oder andere Beleidigung. Da hat sie sich Ricky Fowler drüber aufgeregt, aber weil die Fans natürlich dann auch in die Schläge der Stars reinschreien und das fand Justin Thomas nicht so ganz toll.
Yeah, it's frustrating. You know, it's fun. It's fun to play in a crowd like this and with all these people and cheering you on. But I mean, that girl just yelled right in Jordan's downswing. And I mean, he hit a great tee shot for that being. I had no idea where he hit it because I was so upset that even happened. It doesn't matter who it is, whether it's me or Jordan or anybody else in the field. I mean, there's just no place for that. It's not appropriate and I hate that it could affect someone's score because of that.
Also die Spieler bejubeln die gute Stimmung im positiven Fall, aber kritisieren, dass es dann auch leicht ins Negative umschlägt. Da sind sie nicht die einzigen, die sich über dieses Loch ja so die Köpfe zerbrechen. Die einen sagen, super, weil es Stimmung bringt, weil es auch den Golfsport mal in ein anderes Licht stellt. Die anderen sagen, das hat mit dem Golfsport, wie wir ihn kennen, eigentlich nichts zu tun. Sind da dann eher die Traditionalisten? Tobi, wie würdest du es einschätzen? Ist das was bei anderen Turnieren auch so sein sollte, so ein Stimmungsloch?
Ich meine, bei der Phoenix Open ist es ja wirklich was ganz Besonderes und es ist so gewachsen, das ist so das Traditionsding da am Super Bowl Sonntag und so weiter in der Super Bowl Woche. Da passt es super hin. Ob das dann, ja gut, ich meine, da sitzen halt 20, 25.000 Leute an dem Loch und saufen sich da irgendwie den Kopf zu den ganzen Tag. Da glaubst du doch nicht ernsthaft, dass sie irgendwie, dass es nicht bei einem einzigen Spieler vorkommt, dass da irgendwer mal in den Rückschwung reingrölt. Also das ist ja auch komplett unrealistisch, dass das nicht passiert. Klar sollten sich die Leute da zurücknehmen, aber ich finde, dass das jetzt irgendwie, also dass das einen überrascht, dass das passiert, das ist ja auch irgendwie ein bisschen an der Realität vorbei. Wenn wir irgendwie an letzte Woche denken, die Nummer mit Tiger, wo da einer in den Putt reingegrölt hat, was komplett anderes, finde ich. Den Typen haben sie zu Recht rausgeschmissen, aber da an so einem Loch mit 25.000 Leuten zu erwarten, dass es mucksmäuschen still ist, finde ich unrealistisch. Ob es das bei anderen Turnieren geben sollte, ist eine gute Frage. Ich hätte nichts dagegen, wenn es das hin und wieder auch bei anderen Turnieren gäbe, dann muss man natürlich gucken, ob das dann irgendwie, du brauchst ja nicht hingehen und das kopieren und sagen, hey, wir wollen jetzt auch die 16 wie bei der Phoenix Open, wir bauen das hier nach und wir wollen ja auch so eine Stimmung haben. So künstlich aufzuziehen, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Sollte das aber bei einem anderen Turnier, aus welchem Grund auch immer, irgendwie wachsen, ich meine, man kennt es auch vom Ryder Cup, wo halt an den Abschlägen immer Rambazamba ist, warum nicht? Ich finde das cool, ich finde das witzig. Wir haben uns gestern Abend zum Super Bowl gucken getroffen. Irgendwie haben uns schon 10 Uhr getroffen, um hier Phoenix Open noch ein bisschen als Warm-up quasi zu nutzen. Da muss ich zum Beispiel sagen, gestern Abend hatte ich das Gefühl, war die Stimmung dann schon so ein bisschen raus an den letzten Flights. Da war schon nicht mehr so wahnsinnig viel los auf der 16, auch wenn die Tribünen noch gut besetzt waren. Aber da schienen die Leute sich dann doch schon irgendwie auch Richtung Fernseher aufgemacht zu haben, Richtung Super Bowl. Ich finde es in Phoenix finde ich super cool. Ich finde, ist eine tolle Stimmung. Ich freue mich da jedes Jahr drauf und finde das dort klasse. Wenn das irgendwo anders auch wächst, hätte ich auch nichts dagegen. Ich glaube, das zu kopieren würde nicht funktionieren. Das ist halt da Leute auch übertreiben. Ich meine, wir hatten am ersten Tag direkt einen Flitzer, der da irgendwie 5 Minuten rumgestolpert ist. Ich weiß gar nicht, ob auf der 16 oder 17. Wo sich lustigerweise irgendwie niemand so richtig zuständig fühlte, den da wegzuholen. Und der auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr wusste, was er mit seiner Zeit da anfangen soll. Dann habe ich ein Video gesehen, das war, glaube ich, vom Samstag, wo ein Typ mit einer Beinprothese sich die Prothese abgenommen hat und auf einem Bein ins Wasser gesprungen ist, während seine Kollegen diese Beinprothese in die Luft reckten und USA, USA brüllten dazwischen. Ich habe keine Ahnung, wie die aufs Fairway gekommen sind, aber da lief dann auch ein Flight zwischendurch. Wer das mal anschauen möchte, das findet man todsicher bei Facebook oder einen anderen Social Media Kanälen. Also da war dann auch echt so ein bisschen übertrieben. Da denkt man sich dann auch nur noch, das hat halt dann echt. Also ich meine, wenn man wegen des Sports da ist und sich nebenbei irgendwie ein Bierchen trinkt, ist das ja nicht verkehrt. Und auch wenn man mal irgendwie eins oder zwei mehr nimmt und die Stimmung ein bisschen lustiger wird. Aber wenn man dann so halt komplett die Kontrolle verliert und da echt dann nur noch irgendwie, also nur noch Scheiße baut, dann ist es halt einfach auch daneben so. Aber nochmal da auf das Problem von Justin Thomas zu kommen, ich finde das, da sollte man dann halt auch mal irgendwie das einfach so hinnehmen, wie es ist. Und dann ist es halt gut. Das eine Loch, das eine Turnier, alle wissen vorher Bescheid. Ich meine, klar sollte das nicht passieren, aber du kannst ja dich darauf einstellen, dass es passiert.
Es gibt ja auch welche, die sagen, ja, das hat jetzt eigentlich mit Golfsport, wie wir ihn kennen, überhaupt nichts zu tun. Ruhig, Understatement und eben sehr viel Fairness walten lassen, eben den anderen spielen lassen, da jetzt nicht reinquatschen. Aber irgendwie muss man ja auch Golf dann mal einer breiteren Öffentlichkeit, breiter in mehrfacher Hinsicht jetzt, dann auch mal zugänglich machen und vielleicht auch um neue Schichten ranzugewöhnen, dass Golf eben auch ein Mega-Event ist und das eben auch einen gewissen Event-Charakter kriegen kann. Und ich finde auch, wenn das eben so dosiert eingesetzt wird, kann das schon wirklich eine tolle Sache sein. John Rahm zum Beispiel, dem ist das noch gar nicht turbulent genug. Der hat sich auch dafür ausgesprochen, mach doch Musik noch an dem Loch. Ganze Zeit.
Ja, warum nicht? Ich meine, Ricky Fowler ist auch so ein Typ, der heizt die Leute an, bevor der da abschlägt irgendwie. Da macht er so zwei, drei Schritte aufs Publikum zu und bittet darum, dass sie richtig losgrölen. Ich würde übrigens den Satz unterschreiben, das hat mit Golf, wie viele das kennen, nichts zu tun. Das würde ich komplett unterschreiben, aber gerade deswegen finde ich es auch so super wichtig, dass es das gibt und diese Diversität einfach reinbringt, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Es kann ja beides geben, das ist so überhaupt kein Problem. Es muss ja auch nicht nur das immer das Gleiche sein und immer leise sein und dann das zaghafte Klatschen irgendwie so ein bisschen und die Männer in langen Hosen und in Polos und so. Kann ja beides geben. Und je vielfältiger die Sportart ist, desto attraktiver ist sie, denke ich, für verschiedene Leute, für mehr Leute. Und deswegen, ich spreche mich absolut dafür aus, das dort so beizubehalten, finde aber natürlich auch gut, dass es auch andere Turniere gibt, wo es ein bisschen ruhiger zugeht und es sollte einfach so eine Koexistenz von beiden geben. Und ich sag mal so, das Klassische ist ja absolut in der Überzahl. Ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden hier über eine Turnierwoche so, und wem das nicht passt, der kann ja in der Woche dann halt morgens um 5 aufstehen und leise Malaysia gucken auf der European Tour.
Da hast du schon eine super Überleitung geschaffen, denn Malaysia und die Maybank Championship, das ist gleich noch Thema hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Heute mit dem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.